Hallo Kinder, herzlich willkommen zu Waldfunk, dem Familienpodcast eurer Berliner Waldschulen. Heute in Waldfunk, Schweinekalt im Winterwald.
Kinder, ich sag's euch, ist das kalt da draußen. Der Winter hat begonnen und der kalte Wind hat fast alle Blätter von den Bäumen gefegt. Die Sonne steht deutlich tiefer. Die Tage werden immer kürzer und es gibt weniger Licht. Es ist die Zeit des Rückzugs. Nach Hause, nach drinnen. Dort, wo es kuschelig warm ist. Gebäck knabbern, Spiele spielen und eine schöne Zeit mit der Familie verbringen. Macht es euch also richtig gemütlich, am besten mit einer heißen Tasse Kakao und hört in den Winterwald hinein. Dort, drüben, Amseln und Wildschwein, was die wohl gerade bereden?
Ach, guten Morgen, Amsel, wo sind denn deine Freunde?
Ach, hör mir auf, viele sind in den Urlaub Richtung Süden geflogen, um sich die Sonne auf das Gefieder scheinen zu lassen und sich den Bauch vollzuschlagen. Der Storch hat sich auch auf die Reise gemacht, sobald sich die Kröten in der Erde verkrochen haben und in die Winterstarre gefallen sind.
Winterstarre? Was bedeutet das denn?
Naja, weißt du, Kröten und andere Amphibien, wie zum Beispiel Frösche, aber auch Reptilien wie Schlangen und auch Insekten, sind wechselwarme Tiere. Das bedeutet, sie können keine eigene Wärme produzieren. Ihre Körpertemperatur ist also von der Außentemperatur abhängig. Im Sommer sind sie richtig aktiv und quicklebendig. Sobald es kälter wird, werden sie langsamer und träge. Ihr Herzschlag und ihre Atmung werden viel langsamer. So sparen sie Energie. Sie sind dann wie versteinert in der Winterstarre,
ja, genau. Aber wer so bewegungslos herumliegt, tja, der ist auch selbst schuld. Gefundenes Fressen. Sie können sich ja dann weder wehren, noch können sie davonlaufen.
Das stimmt. Aber aus diesem Grund verstecken sie sich auch. Sobald sie merken, dass es kalt wird. Auch manche Insekten, wie zum Beispiel Käfer, erstarren im Winter. Dabei verstecken sie sich in Baumritzen, zwischen den Blättern oder auch im Boden.
Ja, stimmt. Aber manchmal hilft das nix. Mit meinem Rüssel habe ich nämlich schon so einige Schmetterlingspuppen, Insektenlarven und Käfer ausgegraben. Tja, da könnte ich dir Geschichten von erzählen.
Ja, wenn du so richtig am Wühlen bist, ist das für uns Vögel auch oft ein Festmahl. Aber auch andere Tiere überwintern in der Erde. Marie hat dieses Jahr eine neue Untermieterin. Kröten und Frösche überleben den ganzen Winter in kleinen Erdhöhlen unter der Erde und warten dort bis zum Frühling. Wenn es dann wieder warm wird, kriechen sie hungrig aus ihrem Versteck.
So lange? Na, da würde ich als Storch aber auch wegfliegen und mir meine Nahrung im warmen Süden suchen. Auch wenn ich nur ein paar Amselflüge hätte.
Du meinst wohl Adlerschwingen. Aber als ob du damit abheben könntest.
Na hör mal, also so dick bin ich jetzt aber auch nicht. Naja, erst vorhin habe ich auf dem Feld einige Kraniche gesehen. Ich dachte, die würden auch wegfliegen.
Das tun sie normalerweise auch. Aber dieses Jahr ist viel Mais auf den Feldern übrig geblieben.
Mais.
Und so kalt wie noch vor einigen Jahren ist es auch nicht mehr. Anscheinend haben sie sich dazu entschieden, den Urlaub zu Hause zu verbringen. Und was ist mit deinen Freunden?
Also mein bester Freund, der Grimbart, tja, den sehe ich zurzeit eher selten. Im Winter verbringt dieser Dachs die meiste Zeit schlummernd in seiner Höhle und kommt halt nur selten raus, um was zu fressen.
Aber warum denn? Ist der Arme krank und will sich auskurieren?
Tja, also er selbst sagt, er würde Winterruhe halten und das Ganze sei ganz normal. Dabei hat er auch ein dickes Fell und eine Fettschicht, die zum Schutz vor Kälte dient. Ich glaube, er will einfach nur Energie sparen, um mit dem knappen Nahrungsangebot im Winter über die Runden zu kommen. Eigentlich eine ganz gute Taktik.
Meine Nachbarin, das Eichhörnchen, macht dasselbe. Ich habe mich schon gewundert, warum sie so selten aus ihrem Nest herauskommt. Jedes Mal scheint sie etwas zu suchen. Ich wette, sie hat sich irgendwo ein paar Vorratskammern angelegt, um sich die Suche nach der Nahrung einfacher zu machen. Letztes Mal, da kam sie mit einer Eichel zurück.
Gar nicht so eine schlechte Idee. Tja, was wäre denn, wenn so ein Wildschwein...
Oh, hey, Ruhe jetzt. Ich versuche hier gerade, meinen wohlverdienten Winterschlaf zu halten.
Winterschlaf? Was ist denn das jetzt? Es ist doch mitten am Tag und die Sonne scheint.
Na und? Ich habe mir doch nicht so viel Fett angefressen, um jetzt ständig aufstehen zu müssen.
Und in der ganzen Zeit bleibst du nur in deiner Baumhöhle? Ist das nicht furchtbar langweilig?
Nee, zusammen mit meinen Freunden ist es hier schön kuschelig. Mein Vormieter, der Schwarzspecht, war ein hervorragender Baumeister. Und wenn ich mich dann in meine Flughaut einwickle und an den letzten Sommer denke, falle ich ganz leicht in einen tiefen Schlaf.
Ja, aber guck dich doch mal an. Alles Haut und Knochen. Du musst auch mal was essen.
Natürlich, aber erst, wenn es wieder warm wird und ich aufwache. Gerade gibt's sowieso nichts. Die Insekten sind ja jetzt auch alle versteckt. Wenn ich aber schlafe, verbrauche ich viel weniger Energie. Und das bisschen, das ich brauche, bekomme ich aus meiner angefressenen Fettschicht.
Und was passiert, wenn du noch einmal aufwachst?
Du meinst, wenn so Tiere wie ihr beide vorbeikommt und mich stört? Da geht es mir genauso wie anderen Tieren, die Winterschlaf halten. Ich verbrauche mehr Energie, als ich mir an Fett angefressen habe. Und das ist dann gefährlich. Wenn ihr mich also entschuldigen könntet, ich würde wirklich gern weiter schlafen. Gute Nacht.
Oh, Entschuldigung bitte. Wir wollten dich nicht stören.
Soll ich dir ein schönes Einschlaflied zwitschern?
Ach komm, wir sollten lieber spazieren gehen. Lass mal so in Ruhe, wa? Gute Nacht.
Nachti, nachti, Fledermausi.
Oh.
Also, einschlafen ist eine Taktik. Wenn die Tage kürzer werden, also es immer weniger Licht über den Tag gibt, dann bemerken die Tiere das. Sie bereiten sich dann auf den Winter vor und fangen an, sich Fett anzufressen. Und mit so einem kleinen Bäuchlein werden sie dann auch müder. Man kann also sagen, kurze Tage machen schläfrig. Wenn ein Igel im Winter schläft, so pocht sein Herz nur noch 5-mal in der Minute und er macht in dieser Zeit gerade mal 2 Atemzüge. Fledermäuse atmen sogar nur noch 2-mal in einer Stunde. Winterschlaf heißt aber nicht gleich Tiefschlaf. Die Tiere wachen immer mal wieder auf, aber nicht um zu fressen. Sie ändern nur ihre Schlafposition oder entleeren sich. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Ist doch klar. Oder könntet ihr das so lange aushalten, ohne aufs Klo zu rennen? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es eine ziemlich gute Idee, den Winter einfach so zu verschlafen. Aber wie geht's noch? Alles cool, immer mit der Ruhe, einen Gang zurückschalten, langsamer werden und sich wenig bewegen, Energie sparen und Fett- und Futterreserven einteilen. Es läuft schon. So machen das viele Waldtiere. Habt ihr aufgepasst, welche Tiere im Wald Winterruhe machen? Genau, Eichhörnchen und Dachs zum Beispiel. Sie alle sind ruhiger und langsamer als im Sommer unterwegs. Sie schlafen vielleicht ein bisschen mehr als sonst, aber eben nicht Tage oder Wochen lang. Wenn sie schlummern, werden sie oft wach und wechseln ihre Schlafposition. Ihre Körpertemperatur bleibt aber immer gleich. Hey Kinder, kommt doch mal schnell mit. Wie geht es eigentlich Marie, dem ältesten Baum Berlins, bei diesen Temperaturen?
Brrr, das ist aber ein kalter Wind, der da vom Tegeler See zu mir herüberweht. Die Menschen haben schon ihre dicken Jacken rausgeholt und oft guckt nur noch die Nasenspitze zwischen Mütze und Schal hervor. Da wünschte ich manchmal, ich könnte mich auch so einkuscheln, aber nee. Als alte Eiche muss man sich mal wieder um alles selber kümmern. Na gut, ein bisschen was habe ich ja auch schon gemacht, damit ich hier im Winter nicht festfriere. Meine Blätter sind fast alle vertrocknet, so dass ich mich nicht auch noch darum kümmern muss, die zu versorgen. Stellt euch mal vor, ich müsste das ganze kalte Wasser bis nach da oben transportieren. Wäre ein bisschen so, als würde man eine Wärmflasche mit Eiswürfeln mit unter die Decke nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wäre das viel zu kalt. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn das Wasser dann in mir drin einfriert. Das muss ich auf jeden Fall verhindern und deswegen versuche ich nur noch ganz wenig Wasser durch meinen Stamm fließen zu lassen. Wenn ich den Zucker, den ich herstelle, in meine Zellen einlager, dann wirkt das so ähnlich wie ein Frostschutzmittel und kann mir noch zusätzlich helfen. Genau wie meine Rinde. Die schützt mich fast so, wie eure Winterjacken euch vor der Kälte schützen. Manchmal verstecken sich sogar kleine Insekten in den Spalten meiner Rinde, um der Kälte zu entgehen. Zu mir kommen natürlich besonders gerne die Marienkäfer, ist doch klar. Das abgeworfene Laub deckt außerdem meine Wurzeln zu und schützt sie ebenfalls vor der Kälte. Ich persönlich werfe mein Laub allerdings ziemlich spät ab. Das haben meine Eichenvorfahren schon immer so gemacht. Und als Baum braucht man eben ein bisschen, um sich an neue Umstände zu gewöhnen. Nadelbaum müsste man eigentlich sein. Die können das ganze Jahr ihre Nadeln behalten, weil diese mit einer dicken Wachsschicht geschützt sind und somit besser in der Kälte funktionieren. Aber eigentlich mag ich meine Blätterkrone auch schon ziemlich gerne. Außerdem, so einmal im Jahr eine neue Frisur ist doch nicht verkehrt. Hellgrün gefärbt im Frühling und rotgelb im Herbst. Ich mache gern jeden Trend mit. Ein bisschen Sorge mache ich mir allerdings um meine jungen Triebe und Knospen. Ich muss mich jetzt gut um sie kümmern, damit ich die ersten zarten Frühlingssonnenstrahlen einsammeln und gleich wieder loslegen kann, neue Energie zu produzieren. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass andere Waldbewohner glauben, sie könnten meine Knospen im Winter als leckeren Imbiss zu sich nehmen. Eins möchte ich euch übrigens noch verraten. Das ganze Jahr über führe ich gewissermaßen ein Tagebuch. Und zwar kann man in meinen Jahresringen ablesen, wann es Sommer war, wann Winter und wie viel ich wann gewachsen bin. Vielleicht habt ihr ja Lust, mehr über diese Ringe herauszufinden und könnt bald spannende Geheimnisse an abgesägten Baumstämmen ablesen.
Psst, denn Marie hat sie noch nicht bemerkt. Die Amsel hat es uns vorher schon gezwitschert. Unsere gute alte Marie hat eine neue Untermieterin, tief zwischen ihren Baumwurzeln. Erdkröte Brunhilde ist eine besonders ruhige Nachbarin und gibt während dem Winter keinen Laut von sich. Da frage ich mich, was ist im Winter eigentlich bei Kröten und Fröschen da unten so los?
Froschlied von Werner Lindemann. Was macht der Frosch im Winter? Er sitzt im Sumpf, dort spinnt er das Garn für eine große Badehose, damit er sommers dann zum Baden gehen kann.
Ja, ja, ein strickender Frosch. Bei dem langen Winter kann man sich aber wirklich was Feines stricken. Und Brunhilde? Zum Glück ist sie tief im Boden vor dem Frost sicher, denn draußen würde sie den Winter wahrscheinlich nicht überleben. Als Amphibie ist Brunhilde wechselwarm und passt sich der Temperatur an. Wenn es also draußen immer kälter wird, dann sinkt auch ihre Körpertemperatur, bis sie schließlich in die Winterstarre fällt. Sie kann sich dann auch nicht mehr bewegen und atmet nur noch ganz selten. Erst wenn es wieder wärmer wird, erwacht sie aus ihrer Winterstarre und krabbelt hungrig ins Freie. Doch sie muss aufpassen. Reptilien wie Schlangen kriechen ebenso hungrig durch die Gegend. So eine Ringelnatter hat auch mächtig Appetit und freut sich über eine müde Kröte. Aber zum Glück krabbeln dann Spinnen und Insekten auch wieder aus ihren Verstecken. Vielleicht läuft Brunhilde ja ein leckerer Käfer über den Weg. Die sind ja auch wechselwarm und haben sich vor der Kälte an geschützten Orten wie in Baumrinden, Baumritzen oder totem Holz versteckt. Viele dieser Insekten überleben die eisigen Temperaturen durch einen ganz besonderen Trick. Du kennst das vielleicht vom Auto. Dass das Wasser für die Scheibenwischanlage nicht gefriert, schütten deine Eltern eine blaue Flüssigkeit hinein, ein Frostschutzmittel. Insekten machen sich dieses Frostschutzmittel selber. Marienkäfer mischen ihre Körperflüssigkeit zum Beispiel mit dem Stoff Glycerin. Damit können sie den Gefrierpunkt bis minus 15 Grad senken. Das ist überlebenswichtig, denn wenn Wasser gefriert, entstehen Eiskristalle, die wiederum das Gewebe zerstören. Die Insekten würden sonst zerplatzen wie eine Wasserflasche im Tiefkühlfach. Kennt ihr den wunderschönen gelb-grünen Zitronenfalter? Der Schmetterling erstarrt im Winter und überlebt mit seinem Frostschutz bis minus 20 Grad. Viele Falter sterben im Winter. Aber ihre Eier, Raupen oder Puppen überwintern an Gräsern, unter Baumrinden oder in der Laubschicht. Und so flattern im nächsten Jahr wunderschöne Falter durch die Natur. Ihr seht also, jeder hat eine etwas andere Strategie für die kalte Winterzeit. So auch unsere Amsel und unser Wildschwein.
Ey, Kleines, lass dich mal anschauen. Was ist denn los? Warum zitterst du denn so? Sag mal, frierst du?
Ja, natürlich. Es ist ja auch saukalt.
Tja, aber das liegt nur daran, dass du dir nicht so eine warme, schöne Fettschicht angefressen hast, so wie ich. Dazu mein schickes neues Winterfell. Es ist viel länger als im Sommer. Darunter habe ich kurze, dicke Unterwolle. Das wärmt mich super und es steht mir auch noch richtig gut, oder nicht? Guck mal.
Ja, richtig schön. Aber so eine dicke Fettschicht brauche ich gar nicht. Wenn ich mit meinen Muskeln zittere, dann wird mir warm. Dazu schütte ich meine Federn auf. Das sieht dann ungefähr so aus.
Ohlala, das sieht aber gemütlich aus. Wie ein kleiner, runder Ball. Und dann ist auch gleich was an dir dran. Das gefällt mir.
Ja, und es wärmt so herrlich. Wie eine gute Daunenjacke. Und dann habe ich noch einen ganz tollen Trick. Fass mal meine Füßchen an.
Boah, ich glaube, ich schenke dir ein paar Socken. Die sind ja eiskalt. Warum das denn?
Nun, von meinem Herzen fließt das warme Blut erst einmal in meine Beine. Dort drin verteilt sich das Blut in einem Adernetz ganz fein. Das Blut aus meinen kalten Beinen fließt auch wieder durch ein Netz in Richtung Herz und erwärmt sich. Mein Körper bleibt also warm und meine Füße kalt. Das ist gut so, denn dann schmilzt unter meinen Füßchen kein Eis weg. Somit friere ich auch nicht fest, wenn Wasser zu Eis gefriert. Also, nein danke, lieber keine Socken.
Na gut, du sag mal, kuschelt ihr eigentlich auch in der Nacht so ein bisschen zusammen, so wie Wildschweine?
Also, wir Amseln tun das nicht, aber wir senken unsere Temperatur. Das reicht dann oft schon. Der kleine Zaunkönig macht das anders. Im Sommer verbringt er die Nacht auch alleine. Aber im Winter kuschelt er sich dicht mit anderen Königinnen und Königen zusammen. Ein bisschen beneide ich sie ja schon.
Ich hätte da die Lösung. Willst du dich heute Nacht nicht zwischen uns kuscheln?
Nee, lass mal. Voll lieb von dir, aber ihr schnarcht immer so laut. Da kann ja keiner schlafen.
Oh, Menno.
Die beiden. Sie haben wirklich ein paar gute Tricks auf Lager. Da sie im Winter aktiv sind und Energie verbrauchen, müssen beide aber immer fressen. In den kalten und kurzen Wintertagen Nahrung zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber auch da wissen die beiden ganz gut Bescheid. Wildschweine finden mit ihren guten Nasen unter der Erde auch noch Leckerbissen. Oft kommen sie in die Stadt und gucken, was es so in unseren Mülltonnen gibt. Vögel picken Beeren von Bäumen und Sträuchern. Unter und zwischen Baumrinden finden sie kleine Spinnen, Insekten sowie deren Eier und Larven. Aber ist das nicht wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen? Wie erkennen die Vögel solche kleinen Leckerbissen? Vögel haben viel bessere Augen als wir Menschen. Damit können sie sehr scharf sehen und entdecken die kleinsten Bewegungen. Dazu können sie ultraviolettes Licht sehen und viele Insekten strahlen so ein Licht aus. Für einen Vogel glitzert die Landschaft so wie die Sterne in einem klaren Nachthimmel. Wenn also Vögel im Winter von einem zum anderen Ast fliegen und herumtouren, dann machen sie keinen Sport, sondern sie sind ziemlich sicher auf Nahrungssuche. Letztens hat unsere Amsel auch einen hervorragenden Platz entdeckt, sozusagen ein Fünf-Sterne-Hotel inklusive Frühstücksbuffet. Richtig, es ist ein Futterhaus und es steht in einer Waldschule. Heute habe ich unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer in der Waldschule Buch besucht. Sie machen bei uns ein freiwilliges ökologisches Jahr und unterstützen uns bei unseren Waldtagen. Sie sind sehr gerne draußen in der Natur und tun mit ihrer Arbeit etwas Sinnvolles für uns alle und die Erde. Man könnte sagen, sie sind die Botschafter für den Wald und ihre Tiere. Vielleicht habt ihr auch schon jemanden von ihnen kennengelernt. Zusammen haben sie es sich in einer Ecke im Garten gemütlich gemacht und starren wie gebannt auf das schöne, große Futterhäuschen. Das Häuschen steht auf einem hohen, dünnen Pfosten, so dass Katzen oder Waschbären es schwer haben, heraufzuklettern. Auch haben wir beim Aufstellen darauf geachtet, dass ein paar Bäume und Büsche in der Nähe sind, denn die Vögel brauchen Schutz und Plätze zum Zwischenlanden. Wir haben ganz frische Sonnenblumenkerne hineingestreut und nun passt auf, denn da kann kein Vogel widerstehen.
Die Kohlmeise hat im Podcast so schön gesungen. Siehst du mich? Siehst du mich? Schnappt sich einen Sonnenblumenkern, fliegt zum nächsten kleinen Ast und klemmt ihn mit beiden Füßen ein. Dann hackt sie mit ihrem wirklich kleinen Schnabel sehr, sehr fleißig den Kern auf. Oh, wie süß.
Noch so was Kleines und ganz blau auf dem Kopf und am Flügel und der Bauch so gelb. Wie hübsch dieses kleine Tier ist. Der Schnabel ist ja ganz winzig und es dauert, bis es so einen Sonnenblumenkern aufgepickt hat.
Boah, eine noch kleinere Meise? Auch so ein rundes Köpfchen und ein ganz weißer Bauch und so lange Schwanzfedern. Könnte das eine Schwanzmeise sein? Sie turnen sehr lustig auch kopfüber an den Zweigen herum und sind oft in kleinen Grüppchen zu sehen. Wie flink sie sind!
Der kleine braune Vogel, der ist ja winzig. Sogar noch kleiner als alle anderen. Und seine Schwanzfedern sind ganz kurz und nach oben aufgestellt. Wenn ich genau hinsehe, dann ist sein braunes Gefieder gemustert. Sieht fast aus wie Erde. Ich habe ihn schon öfter unter dem Vogelhaus herumhuschen gesehen. Da ist er echt gut getarnt.
Oh, krass! Der läuft ja den Baum hoch und runter? Wie heißt der nochmal? Kleiber war das. Davon gibt's hier ja echt viele. Die erinnern mich an was, sehen aus wie Banditen. Super schnell und rufen, als würden sie sich streiten. Ey, mein Korn! Nee, meins! Es wirkt, als hätten die anderen Vogelarten irgendwie ein bisschen Angst vor denen.
Warte nur, bis dieser größere bunte Vogel kommt. Vor ihm haben alle Kleinen zu Recht etwas Angst. Sein langer Schnabel ist so kräftig, da habe auch ich Respekt. Seine Federn sind echt schön gemustert und so farbenfroh.
Guck mal, dieser bunte Vogel hier, er hat ganz rote Federn im Gesicht und ganz gelbe am Flügel. Der ist ja herrlich bunt. Und er flattert so fröhlich davon. Das kann nur ein Stieglitz sein. Samen von Disteln mögen Stieglitze besonders gern. Ich glaube, sie werden auch Distelfink genannt.
Ich sehe hier einen richtig grünen Vogel mit einem recht dicken, hellen, fast rosafarbenen Schnabel. Ich dachte, so bunte Vögel gibt es nur in warmen Ländern. Aber unser Grünfink hier beweist das Gegenteil. Wenn wir mal Hagebutten ins Futterhaus legen, kommen gleich die Grünfinken. Denn diese lieben sie.
Ah, da ist doch ein Buchfink. Der liebt Bucheckern. Aber Sonnenblumenkerne schmecken ihm wohl auch. Der breite weiße Streifen auf seinen Flügeln leuchtet richtig. Am Schnabel sieht er im Grünfink ganz schön ähnlich. Ob die wohl miteinander verwandt sind?
Ich glaube, ich sehe meinen Lieblingsvogel. Es kommt nicht so oft hier zum Futterhaus. Ich liebe seine orange-rote Kehle und die schwarzen Knopfaugen und die langen, dünnen Beinchen. Ach, du hübsches Rotkehlchen.
Ach, da kommt wieder so eine kleine Gruppe von Spatzen vorbei. Die sind auch niemals allein unterwegs. Wahrscheinlich können sie ohne ihre Kumpels einfach nicht leben.
Und noch diese große Taube. Jetzt ist aber wirklich jeder Platz am Vogelhaus besetzt. Im Frühjahr hat sie hier doch immer "Hör gut zu, Gudrun" gerufen. Nun hat sie hier von allen das größte Kröpfchen und sammelt viele Körner ein, die sie dann später in Ruhe verspeist.
Was für eine bunte Show. Da ist jeden Tag so viel los. Ein Futterhaus ist einfach eine tolle Möglichkeit, um unsere heimischen Vögel zu beobachten. In der Stadt gibt es leider oft zu wenig Hecken oder Sträucher mit Beeren. Wenn du den Vögeln also ein paar Körner anbietest, dann kannst du ihnen helfen, gut über den Winter zu kommen. Eine gute Mischung ist wichtig. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag dasselbe essen. Irgendwann wäre das auch nicht mehr so lecker. Wie immer findest du eine Anleitung und weiteres auf unserer Podcast-Seite. Wer kommt an dein Futterhaus? Gut durch den Winter kommen. Wir drücken allen Tieren ganz fest die Daumen. Und ihr wisst es ja jetzt, nicht alle verschlafen den Winter. Macht euch also winterfest und zieht eure warme Winterjacke und die Mütze an. Es ist Zeit rauszugehen und leise in den Wald zu schleichen. Denn dort draußen ist eine Menge los. Ich habe zum Beispiel von strickenden Fröschen und kuschelbedürftigen Wildschweinen gehört. Hinaus ins Abenteuer, Augen auf und selbst entdecken.
Bis zum nächsten Mal zu Waldfunk, dem Familienpodcast eurer Berliner Waldschule.